Willkommen zu Close the Deal. Heute spreche ich mit Moritz Neuhaus von der LinkedIn-Agentur Inside Consulting darüber, wie man als Corporate Influencer gezielt Reichweite aufbauen kann und auch in unserem konservativen M&A- und Finance-Markt aktiv sein kann. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 54. Episode von Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch erfolgreicher aufzustellen. Ein Weg, um sich noch erfolgreicher aufzustellen, kann dabei LinkedIn unter Einsatz von oder als Corporate Influencer sein. Trotzdem haben wir gerade Anfang diesen Jahres gesehen, dass der Job als Corporate Influencer seine Tücken und auch Stolpersteine mitbringt und nicht alles, was gut gemeint ist, auch genauso gut ankommt. Für alle, die nicht ganz so tief in der LinkedIn-Bubble unterwegs sind wie wir, die Rede ist von Deloitte Corporate Influencerin Lara Sophie Boutour, die mit vermeintlich gekaufter Reichweite und Wachstum in Q1 die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Wie gehe ich das Thema Corporate Influencer also richtig an? Besonders in der ja eher konservativen Finance- und M&A-Welt, gibt es überhaupt die eine Strategie, die für jeden funktioniert? Und wie wichtig sind Reichweite und Wachstum überhaupt noch nach den letzten LinkedIn-Algorithmus-Updates? Ich freue mich sehr, all das und noch ganz, ganz, ganz viel mehr gemeinsam mit Moritz Neuhaus von Inside Consulting zu diskutieren. Moritz war bereits vor über einem Jahr Gast in unserem Podcast und ist absoluter Fachmann für C-Level-Branding auf LinkedIn. Der ein oder andere wird vermutlich auch mitbekommen haben. Moritz ist auch verantwortlich dafür, wie unser Kanal und unser Account bei LinkedIn aufgebaut wurde und hat eine ganz, ganz wesentliche Rolle eingenommen. Genau, wie schon beim letzten Mal hat Moritz auch dieses Mal wieder ein Goodie für alle Zuhörer mitgebracht und zwar einen Benchmarking von Corporate Influencern für unsere Finance- und M&A-Bubble. Bleibt also bis zum Ende mit dabei, um zu erfahren, wie ihr das Goodie dann nachher auch erhalten könnt. Herzlich willkommen zu Close the Deal.
Ja, das ist krass. Da haben wir uns ein bisschen Mühe gegeben. Also ich muss erstmal die Props zurückgeben an dich, ne? Weil dass das Ganze bei dir mit LinkedIn so erfolgreich geworden ist, das ist vor allen Dingen dein Verdienst. So du als CEO, als Founder, der sich da eingebracht hat. Auch jemand wie Anja, die mittlerweile bei dir wirklich im Unternehmen drin ist, hat da, glaube ich, sehr viel zu eingebracht, dass ihr diese Omnipräsenz habt. Und was auch nicht zu vernachlässigen ist, ist sozusagen der unternehmerische Erfolg. Also ich glaube, das ist vielleicht so ein Ding, was ich direkt mal vorwegnehmen kann. Nur weil du einen Esel trainierst, machst du aus dem auch kein Rennpferd. Das heißt, es muss ein gewisses Potenzial da sein, unternehmerischer Erfolg, der auch vermarktet werden kann. Es kann nicht sozusagen in der echten Welt auf der Stelle getreten werden und dann online erwartet werden, dass es irgendwie mega abgeht.
Vielen Dank für die warmen Worte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich der Esel oder das Rennpferd bin, aber ich nehme es mal mit und das kann dann jeder Zuhörer für sich so einordnen, wie er es haben will. Pass auf, du springst ja immer schon direkt ins Thema hinein. Ich habe davor aber noch eine Werbebotschaft, die ich einmal loswerden möchte. Und zwar für uns selbst und zwar für unser neues Produkt Deal Circle Directory. Wenn ihr nämlich auf der Suche seid nach dem perfekten Partner, Tool oder Berater für euren M&A-Prozess, schaut gerne mal im Directory vorbei. Der Link ist super einfach. Lautet dealcircle.com/directory. Was bekommt man dort? Ein super Überblick über die besten Anbieter in ganz vielen Kategorien. Dazu natürlich exklusive Vorteilspreise, zum Beispiel sehr, sehr stark vergünstigte Datenräume vom Marktführer Intralinks oder auch einen riesen Discount auf das Liquid-Management-Tool von Agicap. Es lohnt sich also mal reinzuschauen, um sich zu informieren, aber vor allem auch, um zu sehr, sehr fairen Preisen zu buchen. So, Moritz, du bist schon heiß gelaufen. Lass uns dementsprechend starten. Bevor wir völlig im LinkedIn-Nerd-Talk versinken, lass uns doch mal einmal kurz so den Rahmen für das Gespräch setzen. Was genau verstehst du eigentlich unter einem Corporate Influencer?
Ja, sage ich dir gerne was zu. Vorher will ich noch was zu dem Goodie sagen, warum es sich lohnt, bis zum Ende dran zu bleiben, wer jetzt schon mit zuhört. Beim letzten Mal haben wir schon ein Goodie mitgegeben und dieses Mal haben wir wirklich vor 2 Monaten ungefähr, als wir wussten, okay, es ist das nächste Mal hier Close the Deal, uns hingesetzt als Team und haben ein 25-seitiges Benchmarking aufgesetzt, nur für euch, wo wir 10 verschiedene Firmen, 10 verschiedene Personen als Deep Dive, 20 Personen aus der Branche von verschiedenen M&A und Private Equity Playern allgemein eingeordnet haben. Da sozusagen mitgeben, wer macht was gut, warum machen die es gut, was kann man von denen lernen. Wir haben auch ein paar Worst Practices mitgebracht, also Leute, wo wir sagen, nicht so richtig klar eine Strategie erkennbar, haben uns da aufs C-Level fokussiert, ehrlicherweise. Ich glaube, das werde ich jetzt auch gleich nochmal so ein bisschen einordnen, Corporate Influencing und CEO Branding. Zu deiner Frage, ja, was ist Corporate Influencing überhaupt? Also vom Grundprinzip her, so Definition nach dem Lehrbuch ist für mich, Mitarbeiter, Führungskräfte oder auch Partner des Unternehmens, die sich in den Dienst der Firmenmarke stellen. Das heißt, die eigene Reputation, das eigene Netzwerk, das eigene Fachwissen nutzen, um im Namen und auch in der Regel mit einem Ziel, was auf ein Unternehmensziel verbunden, was darauf einzahlt, fürs Unternehmen kommunizieren. Das ist ein Corporate Influencer. Okay.
Und macht das nur Sinn für Selbstständige oder eben auch für C-Level? Oder kann ich im Grunde mit jeder Rolle im Unternehmen als Corporate Influencer aktiv werden?
Also erstmal gibt es da keine Einschränkungen. Das kann vom Grundprinzip her jeder. Die Frage ist, gibt es ein sinnvolles Ziel, auf das ich hinarbeiten kann? Passt es auch zu mir als Person? Also nur weil ich das will, heißt es nicht, dass ich das gut mache. Aber vom Grundprinzip her kann das jeder. Und es gibt auch verschiedenste Möglichkeiten, das aufzustellen, wie es einen Return bringt. Wir sagen vom Grundprinzip her, eigentlich schon seitdem es uns gibt, ja, so in den letzten 4 Jahren oder 5 Jahren sogar, schon vor der eigentlichen Unternehmensgründung haben wir mit dem Thema pro Woche mit 10 bis 20 B2B-Entscheidern gesprochen, die am Anfang eher noch gesagt haben, hey, C-Level Personal Branding, LinkedIn allgemein, wie machen wir das? Jetzt über das letzte Jahr ist das Thema Corporate Influencing ein bisschen lauter geworden. Und ich sehe da gerade beim Vorgehen irgendwie immer stärker die gleichen Fehler. Weil es war nie so leicht wie heute, beispielsweise durch künstliche Intelligenz, durch irgendwelche Micro-Tools auf LinkedIn aktiv zu werden, vom Grundprinzip her. Also im Vergleich musste ich, um auf LinkedIn zu posten, nie so wenig Zeit investieren wie heute. Und gleichzeitig halte ich es immer noch für eine absolute Katastrophe, beim Vorgehen da sofort irgendwie eine Gruppe von 5 bis 10 Leuten loszuschicken und mit der Schrotflinte darauf zu schießen, dass da was kommt. Da kann ich noch mal ein bisschen mehr zu sagen, aber das ist das, was ich erstmal als erster Gedanke dazu habe.
Okay, also ich nehme mit, grundsätzlich kann jeder Corporate Influencer werden, in welchem Umfang auch immer, wenn er eben Lust und Muße hat, sich in den Dienst seines Unternehmens in Anführungszeichen zu stellen oder so sehr dahinter steht, dass er einfach Lust hat, darüber zu berichten. Wie stehst du zu Fulltime-Corporate-Influencern, wie eben zum Beispiel die eingangs angesprochene Lara-Sophie Boutour, über die es Anfang des Jahres doch relativ viele Schlagzeilen gab? Macht das auch schon bei kleineren Unternehmen Sinn, Fulltime-Corporate-Influencer anzustellen? Oder lohnt sich das erst für sehr große Unternehmen, wie eben zum Beispiel Deloitte?
Wie ein Anwalt, ja, es kommt drauf an. Vom Grundprinzip her, wenn ich die richtigen Persönlichkeiten im Unternehmen habe und aus meiner Sicht die halt auch wirklich mit Expertenwissen nach außen gehen können, wenn die nicht nur Freude daran haben, sondern wenn denen auch gerne zugehört wird, dann ist das für kleine wie auch für große Unternehmen eine Chance. Muss es direkt ein Vollzeitjob sein? Auf keinen Fall. Es ist aus meiner Sicht immer wichtig, diese Unterscheidung zu machen zwischen Sichtbarkeit und Erfolg. Ja, wenn du in einem Projekt selber, auch was so Corporate Influencing oder Social CEO angeht, nicht dahinter stehst, also im Sinne von dahinterstehen, zu verstehen, warum machen die das, mit was für einem Ziel machen die das, ist es sehr schwer, dazu sagen, das ist erfolgreich oder das ist nicht erfolgreich. Was man festhalten kann, ist, dass sowas, was da jetzt passiert ist, vermutlich die Leute noch eine ganze Zeit beschäftigen wird. Das ist sehr banal, dass man wegen sowas auf die Füße fällt, aber ein Unternehmen, was dafür bezahlt wird, Zahlen gut zu managen und attestiert das Ganze für viel Geld, für Millionen, teilweise Milliarden von Euro, dass denen jetzt sozusagen die eigenen Accountzahlen so ein bisschen auf die Füße fallen, das ist was denen einfach allein durch die Konkurrenz noch sehr oft aufgewärmt und nachgetragen wird. Also das ist jetzt Monate her, es ist total banal, wie oft darüber gesprochen wird. Aus meiner Sicht, das ist keine gute Publicity, weder für die Person noch für die Firma. In der aktuellen Ausgabe des Manager-Magazins wurde es auch wieder aufgerissen und es wird nicht das letzte Mal sein vom Grundprinzip her. Ja? Aus meiner Sicht gibt es da dann eben doch Bad Publicity in irgendeiner Form. Aber nur weil es diesen Fall gibt, heißt das nicht, dass es pauschal irgendwie eine schlechte Idee wäre, weil andersrum gilt es halt immer zu verstehen, was ist das Unternehmensziel der Personal Brand? Da können wir jetzt zum Beispiel auch auf deinen Fall gehen und sagen, vielleicht hattest du auch schon mal Diskussionen unter einem Beitrag. Vielleicht gab es auch in irgendeinem Fachmedium schon mal jemanden, der gesagt hat, Keißelmann, was macht der da? Die Frage ist, erreichst du dein Unternehmensziel? Und bei dem, was wir immer wieder auch besprochen haben bei dir, dass du A, die Nummer 1 in der Branche bist, vielleicht neben ein, zwei weiteren zum Thema Employer Branding, dass du an den Unis dieses Landes einfach bekannt bist und deine Company, ohne dass du da Millionen für Brandbudget ausgegeben hast, sondern zum großen Teil eigentlich über deine Zeit, über smarte Postings, auch über einen gewissen Mut, dass du sagst, okay, ich trage da Dinge nach außen, die dir selber vielleicht auch eine Zeit lang schwer gefallen sind, die andere vielleicht auch nicht unbedingt gut finden, dass sie sagen, ja, dass der da seine Familie postet oder so persönliche Sachen, das wäre nicht mein Ding, aber trotzdem reden die Leute über dich, ja. Das heißt, da ist die Bad Publicity aus meiner Sicht überschaubarer, als wenn ich halt eine Wirtschaftsprüfung bin, wo es darum geht, Zahlen sehr gut im Griff zu haben und ich dann nicht in der Lage bin, sowas auch kommunikativ smart genug abzuwickeln. Ja? Diese Brands sind so groß, dass man sagen kann, wird in Vergessenheit geraten, aber ist so der erste bisschen negative Ditch in diesem Bereich Social oder Corporate Influencing.
Ja, ich glaube, in dem Fall geht es ja auch gar nicht mal unbedingt um die Inhalte, die dort gepostet werden, sondern eben um die Frage, wurde da künstlich Reichweite aufgebaut, Reichweite gekauft, wurde dadurch künstlich ein Account sehr, sehr groß gemacht. Jetzt in diesem Fall, wenn man da mal reinschaut, auch auf die aktuellen Posts, es wirkt ja so, wenn man sich die Reichweite anschaut, als ob einfach genauso weitergemacht wird wie bisher auch. Und von Deloitte gab es meines Erachtens auch noch keine sinnvolle Kommunikation dazu. Ich will das Thema aber gar nicht zu stark vertiefen, sondern du hast gerade auch unseren Fall oder meinen Fall angesprochen. Ich meine, natürlich ist es so, dass du, wenn du sehr aktiv bei LinkedIn bist und teilweise auch Themen kommunizierst, die jetzt nicht rein fachlicher Natur sind, natürlich immer anecken kannst. So, und natürlich erlebe ich das auch immer mal wieder, dass wenn ich Kunden treffe, wenn ich M&A-Berater treffe oder mich mit einem Finanzinvestor zum Mittagessen treffe, dass er nachher sagt, du, aber mach daraus jetzt bloß nicht nachher einen LinkedIn-Post. Natürlich ist das so und da kann ich dann auch immer sehr, sehr gerne direkt beruhigen. Aber natürlich gibt es eine gewisse Assoziation, die damit entsteht, wo man erstmal im Zweifelsfall gegenarbeiten muss oder wo Leute das Gefühl haben, dass eben das Normalmaß etwas ausgereizt wurde. Das ist für mich trotzdem eine andere Qualität, als also wenn die Inhalte eventuell nicht jedem gefallen. Ja, ich glaube, wenn man authentisch ist, kann man nie jedem gefallen. Und vermutlich liegt der Reichweitenaufbau auch genau darin, dass man eben nicht jedem gefallen muss. Und wenn man das für sich realisiert hat, dann hat man eben seine Zielgruppe, bei der man dann eben wachsen kann. Ja, allen wird man es nie gerecht machen. Aber das ist für mich vollkommen in Ordnung. Ist etwas anderes, wenn ich jetzt darüber auffalle, dass ich in Anführungszeichen etwas Unrechtes mache, indem ich Reichweite kaufe, was gegen irgendwelche Richtlinien verstößt oder künstlich etwas aufblase.
Vielleicht ein letzter Satz dazu, ja. Ich saß letztens mit einem Kunden zusammen, der hat eine der führenden Influencer-Marketing-Agenturen in Deutschland. LinkedIn ist bei denen noch kein Thema, aber die kennen das halt sozusagen von TikTok, von Instagram, von YouTube. Und der hat das Ganze ein bisschen so eingeordnet, dass er gesagt hat, das ist eigentlich eine Entwicklung, die zeigt, dass die nächste Reifegradstufe von der Plattform irgendwie auch gekommen ist. Weil es sozusagen nach dem ersten absoluten Hype und irgendwie nur Aufwind dann ein Zeichen davon ist zu sagen, okay, guck mal, hier verändern sich Dinge, hier entstehen Geschäftsmodelle drumherum, hier wird es jetzt plötzlich wichtiger, mit Engagement zu arbeiten, Follower zu kaufen. Das sind alles Dinge, die sind für Instagram-Marketing oder wie gesagt andere Kanäle absolut nicht die Überraschung, die es jetzt vielleicht für die LinkedIn-Business-Welt sind. Ja?
Ist absolut so. Und genau diese Reifung von der Plattform, die stellt man natürlich auch fest, wenn man da recht regelmäßig aktiv ist. Also sicherlich schon seit einem Jahr habe ich das Gefühl, dass es nicht mehr so leicht ist, Reichweite aufzubauen, wie das vorher der Fall war, einfach weil die Plattform extrem viel mehr bespielt wird und sehr viel mehr Personen unterwegs sind und versuchen da sich gegenseitig Reichweite abzunehmen oder eben ihre Botschaften zu platzieren. Und insofern ist das genau dieser Reifeprozess, den du, glaube ich, bei den meisten Social-Plattformen hast. Haben gerade darüber gesprochen, also Sichtbarkeit ist ein ganz, ganz wesentlicher Anreiz. Was sind denn so die üblichen Anreize, die du erlebst, warum Menschen sich dafür entscheiden, also auch vor allen Dingen normale Mitarbeiter abseits vom C-Level, als Corporate Influencer zu agieren?
Also ich glaube, die Beweggründe können da von sehr rational zu sehr emotional gehen. Von sehr rational, was wir immer versuchen, in die Projekte mit einzubauen oder andersrum, wo wir sagen, wenn es kein rationales Ziel gibt, dann starten wir das Projekt nicht, weil
C-Level muss sich da halt auch stärker rechtfertigen, was sie da investieren. Ziele sind Kundengewinnung, Ziele sind Mitarbeitergewinnung, Ziele sind kostenlos in Leitmedien kommen. Das sind erstmal vielleicht die rationalen Ziele oder damit auch verbunden, dann neue Netzwerke, neue Zielgruppen zu erschließen, eine höhere Glaubwürdigkeit mit reinzubringen in das, was ich tue, mich abzugrenzen von meinen Mitbewerbern, weil einfach die Persönlichkeit, das haben die Amerikaner oder ich sag mal der amerikanische Binnenmarkt, deswegen sind die uns da aus meiner Sicht so stark voraus, schon Jahrzehnte früher verstanden. Also dieser Markt ist kompetitiver und die mussten auch schon früher auf sowas wie Personal Branding setzen. Und andersrum zeigt halt die Persönlichkeit auch eines der letzten USPs. Das bedeutet, wenn ich eine Professional Services Company bin, wenn ich M&A Private Equity bin, dann kann ich entweder das Glück haben, schon sehr alt zu sein und damit sehr, sehr viel Know-how zu haben und damit vielleicht auch eine License to Play, also eine Brand an der Wand zu haben, wo man einfach sagt, das ist sozusagen das IBM in dieser Nische, das McKinsey in dem Bereich. Und dann muss ich auf solche Experimente nicht unbedingt eingehen. Aber alle neuen Player, die an den Markt kommen, alle, die sagen, okay, wir machen hier was, wir machen es ein bisschen spezialisierter, wie sorgen wir jetzt dafür, dass unsere Marke sichtbar wird, dass unsere neuen Produkte sichtbar werden? Die haben halt eine große Chance darin gesehen, aus meiner Sicht, dann eben über die Personen zu kommen, weil es eh am Anfang oder regelmäßig die Personen sind, die so ein neues Business dann ausmacht. Und erst mit der Zeit macht es dann Sinn, die Corporate Brand ein bisschen nachzuziehen.
Aus einer Unternehmensperspektive, wie viele Corporate Influencer sollte ich einsetzen? Also ich nehme in unserem Markt immer mal wieder M&A-Beratungen wahr, wo wenn es etwas gibt, was zu announcen ist, wenn ein Deal erfolgreich abgeschlossen wurde, dass dann plötzlich 10, 15 Mitarbeiter zum gleichen Thema dann posten.
Also das ist in eurer Branche sozusagen als Eigenwahrnehmung Goldstandard. Ja, wir haben einen Deal, lass jetzt mal über den Deal-Announcement, lass da mal drüber posten, vielleicht noch ein Closing-Dinner. Für mich als Außenstehender ultra austauschbar, ultra langweilig. So, da geht es eigentlich nur darum, innerhalb der eigenen Peer Group irgendwie zu zeigen, guck mal, ich habe nicht voll rumgesessen die letzten Monate, sondern bei uns geht auch noch was. Da gibt es aus meiner Sicht halt smartere Wege, wie ich dann auch sowas announcen kann, statt einfach zu sagen, lass jetzt mal alle darüber posten. Aber vom Vorgehen her haben wir da ein eigenes Modell entwickelt. Wir nennen das das Inside Brand Model. Und da geht es im Wesentlichen darum zu sagen, egal ob die Organisation 20 Mitarbeiter groß ist, wo wir in der Regel so anfangen, mit Kunden zu arbeiten. 20 Mitarbeiter, 2,5 Millionen Euro Jahresumsatz, bis hoch zu DAX-Konzernen, bis hoch zu Unternehmen mit 500.000, 600.000 Mitarbeitern, sagen wir eigentlich immer wieder, der Start, die ersten 3 bis 6 Monate, macht es extrem Sinn, sich auf 1 bis 3 Personal Brands zu fokussieren. Und die nehmen wir am liebsten den CEO oder die verschiedenen CEOs, die es dann in solchen Unternehmen häufig auch gibt, die Länderchefs, die Business Unit Leiter. Das ist dann so ein bisschen Definitionssache, wo das Unternehmen steht, mit was für Persönlichkeiten wir es auch zu tun haben. Aber die ersten 6 Monate maximal 3 Personal Brands, möglichst hoch angesiedelt. Und in der zweiten Phase ist für uns das Corporate Influencing dann eine sinnvolle Sache, nicht für den Start, ganz bewusst nicht für den Start, weil wenn mit Corporate Influencing gestartet wird und ich direkt 5, 10, 50, manchmal noch mehr Leute an die Hand nehme, dann gibt es leider nur selten Controller, die auch mal durchrechnen und sagen, wenn jetzt jeder von denen 1-2 Stunden pro Woche investiert in das Thema, wir für Weiterbildung investieren, wir auch irgendwie davon ausgehen müssen, dass es eine Abschmelzung gibt, ja, dass von 10 Leuten, die wir da an die Hand nehmen, nur 2 oder 3 das richtig wollen oder auch gut machen, dann ist es ja eine ziemliche Ablenkung. Dann kostet uns das ja ziemlich viel Geld, diese Opportunitäten. Das checken manche Controller. Viele checken es heute nicht mehr, weil einfach sie vom Marketing und von diesem Need, wir müssen da was machen, die anderen machen da auch was, überrollt werden. Also das entgleitet dann jeder Ratio. Das ist dann auch aus meiner Sicht dann das Ego, was übernimmt oder die Emotionen im Sinne von wettbewerbsgetrieben, die Angst, da nicht dabei zu sein oder sich als Marketingverantwortlicher halt sagen zu müssen, das will ich in meinem Resümee haben. Deswegen Phase 1, 6 Monate lang bis zu 3. Bei manchen Unternehmen, wenn sie kleiner sind oder die Zielsetzung nicht passend ist, auch nur eine Person. Dann optional in Phase 2 in Corporate Influencing gehen, aber parallel dazu auch drüber nachdenken, wie online auch die Corporate Brand weiterentwickelt werden kann.
Und wenn ich jetzt einen Corporate Influencer habe, der nicht Geschäftsführer oder Gesellschafter oder Gründer ist, der aber eine große Reichweite aufgebaut hat, was mache ich, wenn der das Unternehmen irgendwann verlässt?
Das ist die Frage, wegen der viele überhaupt erst nicht gestartet sind, also vielleicht eine gewisse Angst haben, dass das passiert. Ich glaube, es ist entscheidend, sich da vor Augen zu führen, wenn ich ein Familienunternehmen bin und ich sage zum Beispiel, mein Großvater hat das Unternehmen gegründet, dann ist ja auch ein Wert in dieser Geschichte oder es ist auch ein Wert darin, wie er dieses Unternehmen aktiv geführt hat damals, mit was für Ansichten, zu sagen, er ist vielleicht heute nicht mehr aktiv, er lebt gar nicht mehr, aber er ist Teil dieser Geschichte. Ja, das kommt jetzt natürlich darauf an, sowas kann ich beim CEO gut machen. Bei einem Mitarbeiter verstehe ich, dass es ein bisschen anders ist. Aber vom Grundprinzip her sehen wir das Personal Branding stärker als etwas, was auch in einer Reihe erzählt werden kann. Was nicht immer nur damit zu tun hat, das Hier und Jetzt zu fokussieren und wenn eine Person weg ist, dann zu sagen, die gab es nie. Sondern selbst wir im Kleinen, da kann ich vielleicht am offensten drüber sprechen, hatten ja eine Personal Brand über 1,5 Jahre zum Thema Recruiting. Das heißt, jeder Mitarbeiter, der kam, wirklich über die 1,5 Jahre, hat aktiv Touchpoints mit dieser Mitarbeiterin gehabt. Und in dem Moment, wo sie weg war, habe ich auch dazu einen Post gemacht, habe da wieder unfassbar viel Zuspruch erhalten für letztendlich die Art, wie ich drauf gucke, dass ich sie nicht aus der Geschichte gestrichen habe, sondern dass ich es wieder aufgegriffen habe. Auf Basis dieses Posts haben sich wieder Leute beworben. Auf Basis dieses Posts haben sich Kunden gemeldet, die gesagt haben, oh crazy, du bist ja ein richtiger Leader, lass uns mal irgendwie dazu sprechen. Also einfach das nicht auszuixen, das nicht wegzudrücken, sondern wenn ich von großen Unternehmensberatungen was gelernt habe, dann ist es eigentlich, dass sie ein unfassbar gutes Alumni-Management haben. Also wenn du dir ein McKinsey oder BCG anguckst, dann vermitteln die ihren Leuten, die sagen, ich verlasse das Unternehmen, Top-Jobs, weil sie wissen, ey, die sind weiterhin relevant für uns, die werden von Mitarbeitern zu Entscheidern. Und wenn dieses Mindset auch da ein bisschen Einzug halten würde, im Sinne von, du bist jetzt gerade Mitarbeiter bei mir, ich investiere gerade alles in dich, ob das Weiterbildung ist oder auch die Möglichkeit, eine Brand aufzubauen. Und weißt du was, selbst wenn du sagst, das ist nicht mehr der richtige Ort für dich, dann können wir uns trotzdem noch in die Augen gucken. Und vielleicht wird es Opportunities geben in deiner nächsten Station, wo du sagst, ey, ich leite dir an meinen Ex-Chef weiter. So, natürlich gibt es immer ein gewisses Restrisiko, dass die Leute sich da auf eine andere Art und Weise selbstständig machen, aber das ist nie komplett vermeidbar. Das ist, wenn ich in meiner E-Beratung bin und es kommt jemand zu mir, der sagt, ich will jetzt 3 Jahre alles von dir lernen und danach macht er sich selbstständig, da sage ich ja auch nicht, in der Zeit, wo er für mich arbeitet, halte ich da irgendwas zurück, sondern da will ich ja, dass er alles an Know-how kriegt, dass er die besten Deals fürs Unternehmen macht, dass er da die Potenziale nutzt. Und das Gleiche ist aus meiner Sicht halt noch so ein bisschen eine Mindset-Frage bei dem Thema Personal Branding auf einer angestellten Mitarbeiterebene.
Mhm. Ja, verstehe ich. Lass uns gleich mal darüber sprechen, wie man eine LinkedIn-Strategie aufbauen kann und wie man vorgeht, um Reichweite und Visibilität aufzubauen. Bevor wir das machen, noch eine Frage. Wenn ihr im C-Level Branding unterwegs seid, siehst du besondere Herausforderungen, speziell in der Finance- und in der M&A-Welt? Oder sagst du, Mensch, vollkommen egal, in welcher Branche ihr agiert, solange wie ihr authentisch seid, muss man nichts Besonderes beachten und man kann Reichweite aufbauen? Oder differenziert ihr dabei?
Also wir differenzieren vor allen Dingen anhand der Persönlichkeit. So, also wie gesagt, das sind verschiedene Elemente. Aus meiner Sicht ist es halt für uns immer wichtiger geworden, vor Projektstart zu verstehen, mit wem haben wir es da zu tun? Ist es eine Person, die lernen will? Ist es eine Person, die Bock auf das Thema hat? Ist es eine Person, die auch das Standing hat, da relativ frei sprechen zu können? Können wir mit der Person spannende Geschichten überhaupt extrahieren? Hat die Offenheit, sich darauf einzulassen? Und dann, danach kann man immer noch den Regler stellen, wie persönlich, wie fachlich, wie polarisierend, wie belehrend, wie lustig soll das Ganze sein? Also darüber kann viel Abgrenzung stattfinden. Und natürlich kommt es, also auf Unternehmensebene muss ich sagen, ist es immer so, dass 99% der Dinge, die passieren, nicht gesendet werden können. Und unsere Arbeit zusammen ist eigentlich A, zu gucken, und da kann ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, dass eine gute Positionierung entsteht, aber B, dass diese 1% der Geschichten, was um die Führungskraft, um den Unternehmer herum passiert, dass die gefiltert werden auf die richtige Art und Weise. Also ähnlich wie bei dir, was du gesagt hast, du sitzt mit Leuten zusammen, die sagen, mach da bitte keinen LinkedIn-Post raus. So, das muss dir keiner sagen, das weißt du selber, dass es in die 99% nicht relevant für LinkedIn fällt. Aber die Frage ist, was sind die 1%, die halt auf die Marke einzahlen, die dir helfen, die dem Unternehmen helfen, die, wenn das Ziel ist, Mitarbeiter anzuziehen oder Kunden zu gewinnen, einzahlen. Diese 1%, die werden halt schwieriger gerade, weil die Leute einfach mit Belanglosigkeiten um sich hauen und denken, alles kann irgendwie gesendet werden. Und sie machen sich über diese Ursachen-Wirkungsverhältnis wenig Gedanken und können dann häufig auch nicht damit umgehen, wenn dann mal ein Widerspruch kommt oder wenn dann mal kommt, ey, hast da eine Grenze überschritten. So, hör auf mit dem Scheiß.
Wie sollte ich denn also jetzt starten? Also sagen wir mal gut, wir haben jetzt den Corporate Influencer gefunden. Das ist vielleicht der Gründer, der am Anfang loslegen soll oder eben der Geschäftsführer. Ist noch nicht auf LinkedIn aktiv, hat vielleicht auch noch nicht sich ein eigenes großes Netzwerk dort aufgebaut, hat aber für sich entschieden, das Netzwerk oder die Plattform LinkedIn ist diejenige, auf der ich jetzt zukünftig kommunizieren will und Reichweite aufbauen möchte. Wie mache ich das? Starte ich zuerst mit Content, mit regelmäßigen Posts? Wenn ja, in welcher Frequenz und wie mache ich das? Oder starte ich zuerst damit, mein Netzwerk aufzubauen und ganz viele Menschen als Kontakt hinzuzufügen? Mache ich beides gleichzeitig? Wie gehe ich dabei vor?
Gute Frage, ja. Also ich denke, die zwei Hauptszenarien sind einmal das, was du beschreibst. Jemand, der vielleicht noch gar nicht richtig aktiv ist, was aber auch noch viel gängiger ist aus meiner Sicht, und da gelten dann sozusagen die gleichen Hinweise, da passieren die gleichen Fehler, sind Leute, die einfach sozusagen schon aus Eigeninitiative da voll viel machen, aber irgendwie nichts dabei rumkommt. Das ist das, was ich sehr viel öfter beobachte. Für beide gilt im Prinzip, dass es ein großer Fehler ist, zu viel Energie zu früh in Content zu investieren und auch in Automatisierung. So, wir haben da einen 5-stufigen Prozess entwickelt, den wir damals sogar auch schon vor 2-3 Jahren zusammen durchgegangen sind, der in dem Sinne mit dem allerersten Schritt noch wichtiger geworden ist. Schritt 1 ist bei uns nämlich das Setup. Unter einem Setup verstehen wir erstmal das Unternehmen richtig. Wir gucken uns auf Basis des Verständnisses vom Unternehmen die Branche an. Was kommunizieren Competitor national wie international? Was kommunizieren die online? Von welchen Personal Brands in der Branche und auch außerhalb der Branche können wir lernen? Und dass wir ist in dem Fall vor allen Dingen die Person, die vermarktet wird. So, uns geht es nicht darum zu sagen, guck mal, das ist jetzt dein Unternehmen, wir haben jetzt hier die perfekte Strategie für dich, setz die einfach um. Das wird nicht funktionieren, die rutscht weg. Wir müssen den Punkt finden, wo der Protagonist sich darin wiederfindet und sagt, das will ich und das will ich nicht. So, er muss selber sehr früh anfangen zu steuern in seiner Positionierung. Er wird vielleicht von uns dann manchmal auch ein bisschen genatscht, ein bisschen geschubst an den richtigen Stellen. Aber die Positionierung und die richtigen Content-Formate zu finden, indem wir erstmal analysieren, aber dann diese Analyse auch spiegeln und dann vor allen Dingen verstehen, wie kommt es bei der Person an, das ist ganz entscheidend für die interne Strategie, aber auch letztendlich für die externe Positionierung.
Und also aus eigener Erfahrung, wenn ich mich mal zurückerinnere, bei uns war das damals so, dass wir dann wirklich mehrdimensional rangegangen sind und überlegt haben, okay, was sind Facetten zum M&A-Markt, jetzt bei uns speziell, über die wir über meinen Account sprechen können, was sind DealCircle interne Themen, sowohl auf der Unternehmensentwicklungs-Startup-Seite, die vielleicht spannend sein können, um eben auch die Story DealCircle zu erzählen, aber auch auf der anderen Seite vielleicht einen technischen Einblick zu geben, wie wir am Thema Automation und Datenanalysen im M&A-Markt arbeiten. Bei mir persönlich kam dann eben noch die Facette dazu, dass wir entschieden haben, Mensch, das ganze Thema Gründertum und Vereinbarkeit Familie mit Unternehmertum könnte auch spannend sein. Das sind aber dann, glaube ich, genau die Themen, die ihr vielleicht vorschlagen oder anregen könnt, wo aber dann eben derjenige auch offen für sein muss und Lust drauf haben muss, das dann eben auch in die Content-Strategie mit einfließen zu lassen und das dann eben auch in einer gewissen Gewichtung zu anderen Themen.
Ehrlicherweise hat sich das halt sehr stark verändert. Also was bei dir ein Vorteil ist, den nicht alle haben, ist das Thema, du hast ein spannendes Business. Und on top hast du noch die letzten Jahre, wie ich es am Anfang kurz erzählt habe, einfach auch geliefert, unternehmerisch, völlig unabhängig von LinkedIn. Du hast nicht immer wieder denselben Stuff und dieselben langweiligen Buchtipps gepostet, sondern du hattest immer wieder auch News, die du damit einbauen konntest, die es spannend gemacht haben, bis hierher die Geschichte Kai Hesselmann und damit auch DealCircle zu verfolgen. Das ist ein Luxus, den nicht viele haben. Unternehmenswachstum, erstmal vom Grundprinzip her. Das muss teilweise kompensiert werden. Was noch kompensiert werden muss aktuell, ist das Thema, was ich auch schon angedeutet habe, dass es einfach immer leichter geworden ist, aktiv zu sein. Und vor 2 Jahren, einfach nur auf LinkedIn aktiv zu sein, hat oft schon Anfragen gebracht, hat oft schon aufs Unternehmensziel eingezahlt. Heute kann jeder 2-3 Mal die Woche posten, aber es hat nicht mehr die gleichen Effekte wie vor 2 Jahren, weil es lauter geworden ist, weil es voller geworden ist. Das heißt, heute setzen wir sogar noch mal einen Schritt vorher an, bevor wir ein Projekt starten, und auditieren das komplette Marketing des Unternehmens. Wir auditieren die bisherigen LinkedIn-Aktivitäten. Wir wollen, wenn Sales das Ziel ist, die Sales-Aktivitäten, Warenkörbe, den ICP, also Ideal Customer Profile, genauer verstehen. Wenn Recruiting das Ziel ist, wollen wir die Recruiting-Prozesse genauer verstehen, weil wir mittlerweile sehen, dass das Personal Branding auf LinkedIn, egal ob jetzt CEO oder dann auch Corporate Influencing, nicht mehr alleine ausreicht. So, es muss heute ein höherer Wirkungsgrad überschritten werden, wie bei einem Medikament. Da hat Posten, wie gesagt, vielleicht vorher noch was gebracht, aber dann ist es abgefallen, je mehr Leute da aktiv sind. Und heute müssen weitere Marketingmaßnahmen kombiniert werden mit dem Personal Branding, wenn da noch was bei Zählbares bei rumkommen soll.
Das klingt natürlich wahnsinnig kompliziert und stressig und anstrengend.
Ist es nicht. Das ist eigentlich wie Malen nach Zahlen. Aber es sind halt sozusagen mehr Felder geworden, es sind mehr Farben geworden. Es ist einfach nur wichtig zu wissen, okay, in welcher Chronologie setze ich die Dinge? Wenn ich einfach drauf losmale, brauche ich mich nicht wundern, dass am Ende kein Bild erkennbar ist.
Vor allen Dingen dann nicht, wenn ich jetzt hier in dem Fall einfach einen extrem viel höheren Wettbewerb um die Reichweite habe, was so in der Vergangenheit einfach nicht der Fall war. Wie wichtig ist denn der LinkedIn-Algorithmus, der oft angesprochene LinkedIn-Algorithmus auf dem Weg eben zum Corporate Influencer? Also gibt es besondere Dinge, auf die ich besonders achten sollte, die den Algorithmus dann pushen, wodurch ich mehr Reichweite, mehr Engagement erzeugen kann?
Also die Plattform steuert da halt immer wieder nach, wie jede Social-Media-Plattform. Ja, sie hat so eine Variation aus, ich führe neue Feature ein und belohne die sehr stark mit mehr Reichweite exemplarisch. Das war, manchmal ist noch so ein bisschen dieses Thema Umfragen zum Beispiel oder Grafikposts, was auch ganz gut funktioniert hat. Aber gleichzeitig dreht die Plattform, auch je lauter es wird, die Regler immer enger. Und es gab vor einem halben Jahr ungefähr auch ein Update, wo es einfach darum ging, Selfie-Posts, so banale, virale Posts zu eliminieren. Und LinkedIn selber hat da sehr klar gesagt, wenn ein Post viral geht, dann ist es für uns ein Zeichen davon, dass wir unsere Arbeit nicht richtig gemacht haben. Also die wollen es immer sehr, sehr genau verstehen. Und gerade sozusagen jetzt auch als Gegengewicht zu KI müssen sie das auch sehr genau verstehen. Von der Grundkonstitution, wie er gebaut ist, hat der Algorithmus sich aber nicht verändert. Der Algorithmus ist noch genauso wie vor 2 Jahren, nur die Gewichtungen verändern sich regelmäßig. Und deswegen, ja, ist es, glaube ich, immer nötiger, sich da zu überlegen, okay, wie erreiche ich mein Unternehmensziel? Mit welchen Botschaften gehe ich raus? Wie ist die Mischung aus Fachlichem und Persönlichem? Wie viel sollte ich mich da anbieten? Wie viel sollte ich über nur mich reden oder über Kunden, Mitarbeiter, Partner? Das sind einfach Fragen, die ein bisschen kniffliger werden. Aber der Algorithmus selber, das erklären wir auch immer im Zuge der Zusammenarbeit, so in Monat 2 oder 3 kommt es, wenn die Positionierung wirklich durch ist, wenn wir über Content-Prozesse nachdenken, dann versteht jeder CEO bei uns, gibt es hier auch einen kleinen Test, versteht jeder CEO den LinkedIn-Algorithmus und kann damit vor seinen Freunden flexen.
Dennoch gibt es ja genug Möglichkeiten, das Ganze auch noch ein bisschen zu pushen, wenn man eben jetzt nicht vielleicht den korrekten, aufwendigen Prozess gehen möchte, sondern vielleicht einen Shortcut nehmen will und sei es über Bots sich Reichweite reinkauft, wie das ja in der Vergangenheit jetzt eben auch bei der Lara Sophie Boutour aufgefallen ist, oder auf dem legalen Weg, was LinkedIn mittlerweile ja auch anbietet, über die sogenannten Thought Leader Ads sich Reichweite zu kaufen. Ist das ein gutes Mittel? Macht das Sinn? Also jetzt nicht unbedingt die in Anführungszeichen die verbotenen Bots, sondern eben die legalen Ads, die LinkedIn selber verkauft.
Ehrlicherweise gibt es noch eine dritte Kategorie, die du jetzt nicht genannt hast, die ich sogar auch wieder, also die Bots, die lehne ich ab. Zu dem zweiten sage ich was und das dritte füge ich dann hinterher.
Ich bin gespannt.
Thema Thought-Leader-Ads, genau. Ist eine Entwicklung, die ist jetzt vielleicht so ein Jahr alt, würde ich schätzen. Vorher war es möglich, nur über Unternehmensaccounts bezahlt Werbung zu schalten. Also das ist ja, wie die beiden Welten ineinander fließen. Die organische Welt, ich poste und eine gute Idee, ein Bild geht ab. Und auf der anderen Seite, ich targetiere genau an eine Zielgruppe, dass nur diese Botschaft dann zu sehen ist. Aus meiner Sicht, einfach so jetzt in diese Thought-Leader-Ads zu gehen, ist ganz schwierig möglich. Also auch da brauchst du mehr Know-how. Da brauchst du sozusagen dieses Performance-Marketing-Know-how, was halt deutlich komplexer ist. Also einfach einen Beitrag mit Reichweite zu versehen, wird nicht dafür sorgen, dass ich meinem Unternehmensziel näher komme. Wenn ich aber sozusagen, also unsere Phasen im Inside Brand Model ist halbes Jahr CEO, C-Level Personal Brand, dann gegebenenfalls Corporate Influencer nachziehen 5 bis 15 Stück, parallel dazu die Corporate Brand aufbauen. Was ich damit halt meine, ist genau dieses Performance Marketing über die Corporate Brand. Das kann teilweise sich gewissen Erkenntnissen bedienen, die in den ersten beiden Phasen im organischen CEO-Branding gelehrt wurden, verstanden wurden. Die Erkenntnisse können in die Ads mit eingebaut werden. Und wenn das funktioniert, dann von mir aus Stufe 4, dann können auch solche Thought-Leader-Ads sinnvoll sein. Aber es ist eine ganz andere Qualität, wenn jemand halt aus eigenen Stücken mit meinen Inhalten interagiert, versus wenn ich das dem als Ad auf die Nase drücke. Ja, diese Thought-Leader-Ads sind ein bisschen nativer, es wirkt direkt persönlicher. Sie müssen aber im Kontext gesehen werden. Sie sind nicht das neue Allheilmittel. Und das ist in der Regel halt x-fach einfacher, wenn ich vorher schon eine richtig gute organische C-Level-Brand organisch aufgebaut habe.
Also rein durch die bezahlten Thought-Leader-Ads werde ich mir nicht diese Reichweite, diese Glaubwürdigkeit aufbauen, wenn ich die vorher nicht schon gehabt habe.
Es gibt keinen Thought-Leader auf dieser Welt, der nur mit Performance-Marketing, mit bezahlten Inhalten zum Thought-Leader geworden ist. Es schließt sich eigentlich aus, weil es ist der Gegensatz von Push und Pull. So, Ads sind Push, Thought-Leadership ist Pull, Premium ist Pull. So, etwas interessant finden, Teil davon sein wollen, zuhören. Was jetzt gerade hier stattfindet, dass uns hier über 60 Leute live zuhören, das ist Pull. Das ist Thought-Leadership. Aber niemand hier würde sich jetzt 40 Minuten Zeit nehmen auf Basis von einer Ad, die auf ihn reingepusht wird. So, wenn wir es nicht hier schaffen würden, organisch die Leute auch von der Aufmerksamkeit her am Ball zu halten, dann würden sie sich diese Zeit nicht nehmen.
Was war der dritte Weg, um Reichweite zu erzeugen, den Geheimweg, den du kennst, den ich noch nicht kannte?
Kai, gut, dass du fragst. Der dritte Weg aus meiner Sicht ist bei uns Phase Nummer 3 das Thema Outreach. Also die Art, wie ich entweder meine Community managen kann, aber auch, sagen wir mal so, zum Zwischending, meine Profilbesucher oder auch Menschen, die ich spannend finde. Das heißt, wir haben die ersten Jahre komplett alles händisch gemacht, ohne mit Tools zu arbeiten. Aber mittlerweile, dann sozusagen im Monat 3, 4, 5, installieren wir bei Kunden auch gewisse Tools, wo wir einfach sagen, da können wir dahinter stehen. Die haben nicht die Gefahr, dass der Account gesperrt wird. Ganz im Gegenteil, die haben sogar eine teilweise bessere Art, dem Algorithmus menschliches Verhalten vorzugaukeln als Menschen selber, weil sie zwischen Mobilversion und Desktop-Version und zwischendrin Beiträge liken, auch switchen. Das heißt, das ist für mich so ein Zwischending zwischen einer organischen Welt und dem Posting von Content und Performance-Marketing, wo ich auch wieder Push auf Leute zugehe. Das heißt, da kann es darum gehen, dass der Account des CEOs, der Person, die vermarktet wird, auch wieder bewusst dafür eingesetzt wird, sinnvolle Nachrichten zu schreiben an Leute, die ich spannend finde und die dann Termine zu kriegen, ist schwieriger geworden, aber zumindest mal sowas wie jetzt hier dann wieder einen Podcast besuchen, eine Veranstaltung von mir besuchen, da greifen dann wieder die anderen Marketingmaßnahmen, die ich verstehen muss, ineinander. Ja, dass ich da einfach für Touchpoints sorgen kann, die auch wertschätzend sind, Reports rauszuschicken mit diesen Tools, mit diesem Vertrauen, was eben durch die Personal Brand aufgebaut wurde.
Aus Neugier, wie heißen die Tools?
Kommt immer darauf an, was du brauchst, ja.
Dann sag mal ein, zwei, also ich bin ja neugierig, für mich als Anwender. Sag mal ein, zwei Beispiele.
Also was, glaube ich, so das Tool ist, was halt, wie gesagt, auch immer in dem Kontext zu genießen ist, wer jetzt einfach nur das Tool nimmt und das Tool meint sozusagen, die ersten 3 Monate überspringen zu müssen, so, da sehen wir, ist wieder extrem schwierig. So, wenn keine gute Positionierung da ist, wenn kein guter Content gemacht wird, dann funktioniert das, was ich jetzt sage, nicht. Aber was zum Beispiel ein Tool ist, was kampagnenartig aufgesetzt wird bei uns für Kunden, ist Expandi. So, Expandi, um Einladungsmanagement zu machen, super wertvoll, muss man immer auch ein bisschen gucken. Leider hat LinkedIn da auch die Anfragen, die ich da pro Woche raussenden kann, massiv reduziert. Also es ist immer das Gleiche. Ja? Wer vor einem Jahr oder zwei das gemacht hat, ist immer besser dran als heute. Aber andersrum, wer heute damit anfängt, vorausgesetzt, er ist die Schritte davor gegangen, wird es leichter haben, als in einem Jahr damit anzufangen.
In unserer Finance-Bubble, nimmst du da überhaupt erfolgreiche Corporate Influencer wahr? Jetzt bitte nicht wieder auf Deal Circle, auf uns ansprechen, weil wir haben ja eine besondere Rolle in dem Markt. Ja? Wir sind ja nicht diejenigen, die eine Unternehmensnachfolge wirklich selbst umsetzen. Ja? Und ich tue mich immer wahnsinnig schwer, wenn M&A-Berater mich ansprechen und sagen, Mensch, toll, was ihr da auf LinkedIn macht und toll, was ihr da für eine Reichweite aufbaut. Ich möchte das ganz genauso machen. Wie gehe ich da vor? Ich tue mich dabei immer schwer, weil ich mir denke, okay, unsere Zielgruppe sind eben auch M&A-Berater und Finanzinvestoren im Wesentlichen. Vielleicht noch Head of M&As von großen Corporates, die ich auf LinkedIn bespielen kann. Das ist unsere Zielgruppe, plus das Thema Personal Branding. Die Zielgruppe von einem M&A-Berater, das sind die Unternehmensinhaber, die vielleicht Mitte, Ende 60 sind und die ich mit anderen Inhalten abholen muss. Und ich tue mich immer schwer, dann zu sagen, Mensch, bau die Plattform LinkedIn auf, das macht total Sinn für dich, weil ich nicht weiß, ob das bei dieser Zielgruppe Sinn macht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, und ich habe sehr weit ausgeholt bei der Frage. Aber mit diesen speziellen Herausforderungen in Bezug auf die Zielgruppe, nimmst du überhaupt erfolgreiche Corporate Influencer aus dem M&A, aus dem Investmentbanking-Bereich wahr? Und wie siehst du das?
Also wie gesagt, auch da. Also ich kann immer dann bei vielen nur das Außen beurteilen, aber definitiv gibt es weitere, die da ihre Ziele erreichen. Ja, jetzt gerade, sag ich mal, ist das Thema Mitarbeiter die letzten 12, 18 Monate ein immer weniger wichtiges Thema. Das kann sich auch noch mal ändern. Aber vom Grundprinzip her, also wer mir einfällt oder wer auch in dem Benchmarking mit drin ist, ja, wer von uns auch eine grüne Ampel gekriegt hat, ja, wir haben hier 20 Stück mal aufgelistet und ich gucke da gerade mal drauf, ist zum Beispiel der Felix von Somera, Felix Engelhardt, der das aus unserer Sicht einfach ein bisschen innovativer macht als viele andere. Es gibt auch irgendwie von Carl Square oder BlackRock haben wir uns auch hier mit angeguckt oder Sachsenhammer, den einen oder anderen. Aber die haben dann keine richtig grünen Ampeln von uns kassiert, weil wir halt das Gefühl haben, okay, es ist dann jetzt eigentlich genau einfach nur, ich stehe daneben und poste, dass wir den und den Deal gemacht haben. Aber den Dealflow sozusagen auch dieser Leute dann genau zu verstehen, das ist halt immer ein bisschen unterschiedlich, ja. Aber vom Grundprinzip her ist es weiterhin möglich. Ich glaube, es hat viel dann auch mit der sonstigen Company-Brand zu tun. Ja, wo die steht, ob da eher Investitionsstau war oder ob die dann auch sagen, hey, wir machen viele Events, wir laden Kunden ein und die Personal Brand ist ein Teil dieses Kosmos. Das heißt, wenn ich da sonst schon viel mache, dann kann das Ganze noch weiter befeuern. Wenn ich sonst außer ein bisschen auf LinkedIn posten wenig mache und vielleicht nur einmal im Jahr einen Report rausschicke oder mit Handelsblatt zusammen irgendwie eine Studie mache, dann darf ich mir nicht den großen Return davon einbilden. Oder andersrum, wenn wir mit denen Audits haben, ist es auch häufig so, dass wir merken, so richtig breit in dieses Thema reinzugehen, sind die nicht, sondern die sehen eher die Nachteile, die sehen eher dieses Konservative, was du auch angesprochen hast, und sagen, ja, also wir sind nicht wie die, bei uns läuft es anders, unser Geschäft ist People-Business. Die haben noch nicht richtig verstanden, worum es hier eigentlich geht und dass die vielleicht jetzt schon langsam aktuelle, aber vor allen Dingen die nächste Generation an Führungskräften, auch die nächste Generation von Entscheidern für Transaktionen, dass die auf LinkedIn aktiv ist. So, weil die sozusagen jetzt, die bei dir arbeiten oder auch bei denen selber über LinkedIn einen Job sich geholt haben und einfach sagen, die Person fand ich inspirierend, die gehen durchs Leben, indem sie sich online angucken, wen finde ich gut, wen finde ich nicht gut. Und wenn ich drüber nachdenke, mein Unternehmen zu verkaufen, würde ich mich auch fragen, okay, wer fällt mir denn ein auf Basis, einfach, wenn ich mich hinsetze und nachdenke, wo verbringe ich die meiste Zeit zu dem Thema? Was ist die Plattform, wo ich M&A-Berater, Private Equity-Leute vermute? Und für mich würde es halt nicht mehr reichen zu sagen, ja, weil ihr das schon seit 25 Jahren macht, seid ihr die Besten. So, wir ticken nicht ähnlich, wenn ihr euch nicht ähnlich vom Nutzerverhalten oder auch von dem Bewusstsein, dass es auch sinnvoll sein kann, sich selbst zu promoten. Das heißt nicht, dass es pauschal für jeden mit jeder Belanglosigkeit sinnvoll ist. Aber ich glaube, dass die Offenheit dafür bei der nächsten Generation an Entscheidern höher ist. Und das wird auch da das Kaufverhalten oder die Entscheidung für einen M&A-Berater massiv verändern.
Teile ich zu 100%. Ich glaube, was für einen M&A-Berater immer ein guter Weg ist, sich inhaltlich über LinkedIn zu positionieren, auch um zukünftige Mandate zu gewinnen. Und in Bezug auf den Felix, ich überlege gerade, ich glaube, bei ihm ist das vor allen Dingen im Bereich vom Employer Branding, wie er seinen Account und den von Somera aufbaut. Das ist ganz, ganz viel über Universitätsveranstaltungen, Events, die er besucht. Ich habe das Gefühl, da wird die Somera Brand aufgebaut, vor allen Dingen fürs Recruiting und fürs Employer Branding, was sehr, sehr erfolgreich funktioniert. Ich glaube, für das Thema Mandatsgewinnung, da ist es ein bisschen vielschichtiger. Und ich glaube, was ein guter Weg ist für M&A-Berater, wie man sich positionieren kann, ist wirklich über Brancheninsights und das dann gerne gepaart mit einem erfolgreichen Deal in einer gewissen Branche. Dann aber nicht als Deal-Announcement, sondern wirklich als Branchen-Insight-Knowledge, dass ich jetzt, keine Ahnung, ich habe gerade einen Deal abgeschlossen im Bereich Industrieautomation und habe dann vielleicht eine Content-Serie, die ich dazu aufbauen kann, zu Hürden in der Nachfolge oder Hürden bei Nachfolgeregelungen von Unternehmen im Bereich Industrieautomation. Und wie nehme ich den Markt wahr für Industrieautomation? Und worauf muss ich achten, wenn ich vielleicht eine Nachfolge oder einen Verkauf vorbereite? Das ist, glaube ich, eine Content-Strategie, wo ich mir eine hohe Glaubwürdigkeit bei den Unternehmensinhabern innerhalb von einer gewissen Branche aufbauen kann. Was ich dann vielleicht sogar noch über weitere andere Medien mit ausschlachten kann. Und vielleicht habe ich dann die Möglichkeit, in einer Fachpublikation für Industrieautomation einen Beitrag, einen Gastbeitrag darüber zu schreiben, wie erfolgreich Nachfolgeregelungen im Bereich Industrieautomation geregelt werden können. Ich glaube, das ist dann ein guter, glaubwürdiger Weg an die Zielgruppe heran, um eben Mandate zu gewinnen, was abseits von der reinen Methodenkompetenz ist. Ich bin M&A-Berater, ich weiß, wie man Unternehmen verkauft. Ja, dann ist man sehr, sehr schnell austauschbar, wenn man eben diese Branchenkenntnis nicht mit reinbringen kann.
Ich glaube, es ist auch wichtig, da fair zu sein. Ja? Also was ich auch immer wieder sage, ist: Jeder CEO oder jeder Partner versteht sofort, dass es sinnvoll ist, sich vor 100 Zielkunden zu stellen und vor denen eine geile Präsentation abzureißen. Das ist ein Win für die Person selber, das ist ein Win für die Company und wenn es gut gemacht ist, ist es sogar auch ein Win für die zuhören. Gleichzeitig ist nicht jeder Partner, Managing Director, eine Rampensau, findet das geil, hat da Freude dran, setzt sich gern mit der Präsentation oder mit irgendwie auch der Emotion, diesen Leuten was mitzugeben auseinander. Und genauso ist es auch hier bei dem Thema. Deswegen ist mir das ist jetzt ein despektierlicher Satz mit diesem Esel und Rennpferd, aber diese Einsicht ist halt hart, aber die ist sehr wichtig, zu sagen, will ich das wirklich oder mache ich das, weil andere mich da in irgendeiner Form pushen? Mache ich das jetzt, weil alle das machen? Das wird nicht funktionieren, das rutscht weg. Es ist einfach wie ein Pflaster ohne Haftung. Und wen wir nicht im Benchmarking drin haben, aber wer mir einfällt, wer das, finde ich, sehr gut macht, ist Kernnachfolge. Beziehungsweise der Nils Körber. Der hat einfach sehr, sehr konsequent aus meiner Sicht sowohl die Marke aufgebaut als auch das Personal Branding. Und das ist aber auch wieder das Ding. Ja? Die Marke an sich ist super auf Unternehmensnachfolge fokussiert. Der Berater weiß, was er tut. Das Hauptproblem von Unternehmensberatern, aber speziell auch M&A Private Equity ist branchenagnostisch. Wir sind so gut, wir können jedem helfen. Nicht den Mut zu haben, sich zu fokussieren. Nicht den Mut zu haben, zu sagen, das machen wir nicht, sondern im Zweifel zu sagen, habe ich alles irgendwann schon mal gemacht? Ich kenne auch jemanden, der es irgendwie mit ermöglichen kann. Das ist aus meiner Sicht toxisch. Das ist aus meiner Sicht das Ding, was Wachstum hemmt. Diesen Mut nicht zu haben, zu sagen, wir wissen, wofür wir richtig gut sind und was wir wirklich besser können, aber auch mehr wollen als die anderen. Das ist das, was den Unterschied macht in einer guten Positionierung.
Ja, teile ich. Also auch sehr, sehr passend, dass du den Nils nochmal angesprochen hast, der ja auch, glaube ich, Anfang Dezember muss das so gewesen sein, bei uns im Podcast war, so um die Episode 40 war das, glaube ich. Sehr, sehr spannende Geschichte über Kern, was eben überhaupt keine typische M&A-Beratung ist. Und das sieht man, glaube ich, auch im LinkedIn-Auftritt. Also für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, gerne mal reinhören, das lohnt sich. Wir neigen uns dem Ende entgegen. Du hast gerade nochmal Esel und Rennpferd angesprochen. Ich bin immer noch für mich selbst auf der Suche nach einer Antwort, ob ich jetzt eher Esel oder Rennpferd bin. Deswegen, wo ich dich schon mal an der Strippe habe, mein Lieber, lass doch mal über meinen LinkedIn-Auftritt sprechen. Ganz kurz, aber aus Neugier. Nachdem wir jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, schon fast nicht mehr zusammenarbeiten und du uns damals in die Freiheit entlassen hast, was fällt dir bei meinem Account auf, bei meiner Content-Strategie? Was müssen wir ändern? Wo müssen wir mal wieder anpacken?
Okay, wir reden jetzt über dein LinkedIn, aber danach erzähle ich dann direkt, wie die Leute an das Benchmarking kommen, weil die jetzt hier teilweise schon seit fast einer Stunde zuhören und wir das versprochen haben. Ja? Also ganz selbstlos.
Das war auch jetzt die letzte Frage.
Okay, also dann noch kurz dranbleiben. Ja, dein LinkedIn, also kein ungefragter Rat, sondern was willst du damit erreichen?
Im Endeffekt wollen wir doch einfach alle nur Reichweite und Ruhm haben, mein lieber Moritz.
Wer soll denn Ruhm dir entgegenbringen, lieber Kai?
Die Frage ist berechtigt. Also, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, natürlich ist es für uns, also ich glaube, auf der Employer-Branding-Seite haben wir eine sehr, sehr gute Marke aufgebaut und haben im Recruiting dementsprechend auch keine großen Probleme. Bei Small-Cap-M&A-Transaktionen, glaube ich, sind wir auch ziemlich gesetzt und werden bei einer sehr, sehr hohen Quote von Deals mit eingesetzt. Bei größeren Transaktionen ist das noch nicht unbedingt der Fall. Und eine höhere Durchdringung von Mid-Cap-Beratungshäusern würde uns, glaube ich, sehr freuen. Ja, also kurzum, die etwas größeren M&A-Boutiquen oder die kleineren Investmentbanken, die dürften ruhig noch öfter Deal Circle nutzen.
Ich merke, ja, es ist schon eine komplexere Fragestellung.
Ja, darum hast du ja, das wolltest du ja. Ich habe ja einfach nur gefragt, was ich ändern soll. Ich dachte, jetzt kriege ich die Antwort, ich muss einen anderen Button machen. Aber jetzt, du willst ja in die Strategie hineingehen.
Nee, hör zu. Ja, und vor 2 Jahren als junger, planloser Berater hätte ich dir jetzt auch irgendwie einen Tipp zugeworfen, wo du sagst, ach toll. Aber die Zeiten sind vorbei, deswegen sage ich heute, geh mal auf unsere Homepage, klick mal auf den Reiter Leistungen. Da machen wir nämlich mittlerweile ein sogenanntes Launchpad, Inside Launchpad. Das ist ein 1- bis 2-wöchiges Audit, wo wir dieses komplette Marketing vorher mal verstehen, die kompletten Aktivitäten, die ihr da macht, das Geld, was ihr da ausgibt, den Return, den ihr davon kriegt. Und wenn ich den Kontext habe, zu verstehen, warum macht ihr was für welche Zielgruppe, dann kann ich dein LinkedIn-Profil da einordnen vom Kontext her und einfach auch sagen, okay, das würde ich dir empfehlen, jetzt zu verändern. Weil jetzt sozusagen hier irgendwas hinzuwerfen und zu sagen, das musst du auf die und die Art und Weise verändern, das wäre nicht smart aus meiner Sicht. Und so funktioniert es halt heute einfach nicht mehr, wenn das wirklich ein Rat sein soll, der dir auch hilft.
Da hätte ich mir natürlich jetzt eine vollkommen andere Antwort gewünscht, Moritz. Aber ich kann es verstehen und es macht auch Sinn und du hast ja auch recht mit dem, was du sagst.
Die Wahrheit ist manchmal hart. Die Wahrheit ist manchmal hart.
In Ordnung. Aber dann sind wir in der Tat, glaube ich, leider schon am Ende angekommen. Also spann die Zuhörer nicht länger auf die Folter. Wie kommt man an das Goodie heran?
Also ich muss ganz kurz mal checken, ob die noch wach sind. So, wenn ihr jetzt hier live dabei seid, gebt mir gerne mal einen Daumen nach oben, wenn ihr Lust habt auf dieses Benchmarking.
Da gehen Daumen nach oben. So, ein paar sind noch mit dabei.
Okay. Immerhin. Gut, also es ist sehr simpel, ja. Schreibt mir einfach eine LinkedIn-Nachricht mit der Frage, die die Leute zum Benchmarking immer interessiert. Bin ich dabei? Fragezeichen. Dann werde ich euch das diese Woche, am Freitag, ich denke, ich werde jetzt mal übers Wochenende sammeln und dann wird das am Montag spätestens an euch rausgeschickt. Vielleicht komme ich auch heute schon kurz dazu, das zu übersenden. 25 Seiten mit 10 verschiedenen Private Equity M&A-Unternehmen von kleinen mit 10 Mitarbeitern bis sehr großen, weiß gar nicht, wie groß BlackRock ist, haben wir uns da angeguckt, ein bisschen national, ein bisschen international.
Viel größer geht nicht.
Gibt ein paar Tipps dazu, wie ein Profil überarbeitet wird. Also 25 Seiten, wo wir einfach mal ein bisschen runtergebrochen haben, was geht auf LinkedIn in eurer Branche. Die ersten Nachrichten kommen schon rein. Ja, vielen Dank, wenn ihr bis hierher zugehört habt.
Ja, sehr gut, Moritz. Ich nehme an, das gilt nicht nur für diejenigen, die heute live zugehört haben, sondern auch für diejenigen, die den Podcast nachher im Nachgang hören. Auch die dürfen dir wahrscheinlich bin dabei schreiben, oder nicht?
Alle dürfen mir schreiben, auch wenn ihr nicht das Benchmarking haben wollt, sondern das Launchpad besser verstehen wollt. Oder also wie gesagt, es gibt einfach keine Schüsse aus der Hüfte mehr. Das ist einfach das, was wir sehen, was immer weniger bringt. Für uns, aber auch für die anderen. Und deswegen Props an dich, Kai, was du ja aufgebaut hast, auch mit so einem Format. Ich glaube, das wäre vielleicht doch ein Tipp für dich, ja, wie du auf diese Zielgruppe einzahlen könntest, ist halt, dich mehr mit dieser Zielgruppe zu zeigen. Das bedeutet, wenn du mehr mittelständische Unternehmer von dir begeistern willst und von Deal Circle, dann wäre es smart, sich auch hier für das Format zu überlegen, vielleicht als ein Extra-Format, vielleicht muss sozusagen Close the Deal ist ein bisschen zu breit angelegt, müsste darüber nachgedacht werden, ob du jetzt einfach Mid-Cap-Unternehmer in das Format einlädst, die gerade nachgedacht haben oder Transaktionen hinter sich gebracht haben, die von diesen Prozessen erzählen zu lassen. Aber die einfachste Magie ist eigentlich immer, sich mit Leuten zu zeigen, die du anziehen möchtest, weil gleich und gleich sich immer gesellt.
Jetzt habe ich doch noch den praktischen Tipp mitbekommen. Danke dir. Moritz, vielen Dank für diesen Deep Dive ins Thema Corporate Influencing. Ich denke, wir haben ganz gut aufgezeigt, wie man zum Corporate Influencer werden kann und dabei idealerweise Image-Schäden oder Shitstorms vermeidet. Danke dir, hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch an alle Zuhörer. Wenn ihr bis jetzt noch mit dabei sein solltet und das Ganze als Podcast gehört habt, ihr wisst es, ich freue mich immer sehr darüber, eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify zu bekommen. Und ja, nächste Woche Freitag Am 12. April geht es weiter. Ich freue mich auf einen für mich ganz besonderen Gast, auf den viele Zuhörer sicher schon länger warten, und zwar auf Christian Sachsenhammer. Und mit dem spreche ich dann sowohl darüber, wie Sachsenhammer aufgebaut wurde, über deren aktuelle Strategie und Entwicklung, aber natürlich auch vor allen Dingen über den M&A-Markt als solchen. Das wird, glaube ich, eine ganz spannende Stunde. Also, vielen Dank euch allen.
Das ist ein Schicksal. Der ist beim Benchmarking auch mit dabei.
Guck mal.
Aber jetzt, muss er mir selber schreiben.
Mal gucken, ob er es macht. Schreibt er dir auch, bin dabei. Also, vielen Dank euch allen und bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.